Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der dritten Staffel, wir sind bei den großen Fragen und heute eine viel diskutierte Frage. Leben wir mit Religion besser? Manu, ich meine, das ist ja so eine Frage, die irgendwie auch schon ein bisschen geklärt scheint, oder? Also, wenn es keine Religion gäbe, dann hätten wir weniger Kriege, mehr Frieden. Wir wären alle tanzende Hippies auf der Blumenwiese.
Genau. Das ist zumindest eine recht populäre Ansicht. So, Religionen sind historisch die Brandbeschleuniger der Menschheitsgeschichte. Also dass da entzünden sich Konflikte, im Namen Gottes werden Kriege geführt und Schlachtfelder mit Leichen gefüllt. Das lässt sich jetzt auch nicht völlig abweisen. Also es ist ganz viel Gewalt passiert im Namen von Religion, soweit man zurückgehen kann. Religionsgeschichtlich sind Kriege immer geführt worden mit Göttern, die in Anspruch genommen wurden. Götter, die ein bestimmtes Volk dann angerufen hat, um den Sieg herbeizubeten über einem anderen Volk und so. Das lässt sich gar nicht abweisen. Die Frage ist natürlich, liegt das Problem jetzt bei den Religionen oder liegt das Problem bei der Gewaltbereitschaft und beim Aggressionspotenzial von Menschen, die dann sehr gerne religiöse Vorstellungen instrumentalisieren und Gott auf ihrer Seite wissen, um zusätzlich Mut zu haben und Siegesgewissheit zu zehren.
Ja, aber wir könnten ja auch sagen, Religion sind eigentlich immer Dinge, die sich Menschen ausdenken, die von Menschen gemacht sind. Die fallen ja nicht einfach vom Himmel. Und unter diesen Religionen gelten ja aber jetzt besonders nochmal die monotheistischen Religionen wirklich als ganz gefährlich, als äußerst gewalttätig.
Ja, ja. Das halte ich aber für fraglich. Also aus verschiedenen Gründen halte ich so diese Verdächtigung von monotheistischen Religionen als besonders intolerant, als besonders gewaltbereit. Also ich halte das für falsch, weil einerseits muss man sagen, rein historisch, religionsgeschichtlich sind polytheistische Religionen, polytheistische Kulturen kein bisschen weniger gewalttätig gewesen als monotheistische.
Also sind sie auch bis heute nicht,
oder? Sind sie bis heute nicht. Also wir reden von den Griechen und von den Römern. Ich meine, da ist das Blut ja wirklich auf Augenhöhe geflossen. Und das waren polytheistische Kulturen oder Reiche. Und bis heute hast du im Hinduismus, sogar im Buddhismus als der Gewalt, gewaltlosen Religion schlechthin, hast du Phänomene, die sehr gewalttätig sind, also aggressive, kriegerische Auseinandersetzungen. Eigentlich immer dort, wo Religion und staatliche, nationale Machtinteressen sich verbinden.
Gut, aber Staat, Volk, müsste man vielleicht sagen, Volk und Religion, überhaupt voneinander zu trennen, ist ja ein total modernes Phänomen. Also vor dem 19. Jahrhundert finden wir ja sowas kaum. Noch in der Reformation haben wir gesagt, der Herrscher über ein Gebiet darf auch über die Konfession dieses Gebietes bestimmen. Das war dann quasi die schiedlich-friedliche Lösung zwischen Protestanten und Katholiken.
Ja.
Vorher ist an so eine Trennung noch gar nicht zu denken, oder? Also da haben wir Kreuzzüge, wir haben Landnahmen, die gemacht werden, die ja immer irgendwie auch religiös begleitet waren. Was mich interessiert, ist so dieser Zusammenhang zwischen Monotheismus und Gewalt. Man könnte ja auf der einen Seite sagen, der Monotheismus ist mega gefährlich, weil er intolerant ist. Also bei ihm gibt es nur einen Gott. Oder wenn ich einen ganzen Götterhimmel habe und du kommst jetzt zu mir und erzählst mir von deiner Gottheit Goofy, die das und das tut, dann kann ich sagen, ja super, der hat Platz neben Mickey Mouse, den habe ich auch da oben links und versorgt den dann da und ich habe kein Problem, wenn du dir einen Altar baust.
Ja, ja.
Für Goofy. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass der Monotheismus ja auch eine sehr befriedende Wirkung haben kann.
Ja. Ja, und das finde ich eben wichtig, dass man das auch sieht, dass der, ich glaube, das lässt sich auch biblisch oder religionsgeschichtlich nachweisen, dass die Entwicklung des Monotheismus, auch wie man sie im Alten Testament mitverfolgen kann, dazu geführt hat, dass eben nicht mehr Gott einfach für ein Volk und für eine Gruppe in Anspruch genommen werden konnte, so quasi unser Gott gegen euren Gott, ja, sondern dass man ihm immer mehr gemerkt hat, ja, unser Gott, der Gott meines Volkes ist eigentlich der Gott aller Menschen. Und damit werde ich aber auch zu einem Teil einer Menschheitsfamilie, die insgesamt unter der Zuwendung Gottes steht. Und der andere wird mir dann eben zum Mitmenschen, ja, durch den Glauben an einen Gott, der alle Menschen geschaffen hat, der alle Menschen liebt, besonders in dieser jüdisch-christlichen Vorstellung der Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen, wird mir eben dann auch der Mensch im anderen Volk und in einer anderen Religion, in einer anderen Glaubensgemeinschaft, wird mir zum Gott-ebenbildlichen Mitmenschen. Das hat zumindest theologisch hat das ein befriedendes Potenzial, und es hat sich auch immer wieder so gezeigt, auch wenn natürlich die Christentumsgeschichte auch ihre Beispiele gesammelt hat von Religion und Gewalt, das ist keine Frage.
Ja, ich glaube, man kann sich Polytheismus und Monotheismus jeweils gewalttätig oder friedlich denken.
Ja.
Also so ein Beispiel für einen gewalttätigen Polytheismus finden wir ja eigentlich schon im Alten Testament. Da ist ja die Idee, jedes Volk hat seine Gottheit, und die Behauptung jetzt irgendwie zu sagen, Jahwe ist ein ganz toller Gott, ging ja nicht darauf zu behaupten, er ist der einzige Gott, sondern nur der steht eigentlich über allen Göttern. Und deswegen wird er uns zum Erfolg, zum Sieg, zu Nahrung, zu Reichtum etc. verhelfen.
Ja, ja.
Man könnte das Ganze monotheistisch jetzt auch in beide Richtungen denken. So wie wir gesagt haben, Polytheismus könnte dazu führen, dass man sagt, na ja, alle haben halt ihren Gott und die leben friedlich. Oder man es in den Streit kehrt und quasi sagt, ha, das ist eine Hackordnung, die da hergestellt wird.
Ja.
Könnte man das monotheistisch so denken, es gibt diesen einen Gott und dem muss die ganze Welt unterworfen werden, quasi weil er der wahre Gott ist.
Ja.
Und der hat dann seinen Stab von auserwählten Prophetinnen und Propheten, die erzählen, was dieser Gott genau will, und jeder Mensch hat sich dem zu fügen.
Ja.
Dann haben wir Gewalt.
Ja, und das heißt auch, es spielt eine große Rolle, wie man sich diesen Gott dann denkt,
genau,
diesen monotheistischen,
genau,
Gott.
Oder weil, ja, wenn ich mir den natürlich dann anders denke und sage, naja, Gott hat ganz verschiedene Völker gewollt und geschaffen, und er mag sie alle total und die gehören alle zu ihm und machen das einfach ein bisschen anders,
ja,
dann habe ich natürlich eine super Grundlage für Toleranz.
Ja, und ich finde das auch spannend, weil die Gottes Vorstellungen, eigentlich auch diese ganzen Volks- und Stammesgottheiten, das waren eigentlich immer auch Kriegsgötter. Also man ist eben in den Krieg gezogen im Namen dieser Götter. Und ich finde das spannend. Ein Freund von mir, der hat ja ein Buch geschrieben, The Crucifixion of the Warrior God, also die Kreuzigung des Kriegsgottes. Und er hat eigentlich die Geschichte von Jesus Christus hat er interpretiert als die Kreuzigung des Kriegsgottes. Also in Jesus Christus ist definitiv die Vorstellung des Kriegsgottes gekreuzigt worden. Ja? Also da wird quasi deutlich, dass eben der Gott, dem das Christentum verpflichtet ist, eben kein Kriegsgott ist, sondern ein Gott, der sich sogar um der Liebe zu den Menschen willen hingibt und kreuzigen lässt. Und ich finde, das ist schon entscheidend, welche, auch bei Monotheismus, welche monotheistische Gottesvorstellungen man vor Augen hat.
Ja? Also was ich glaube, was ganz entscheidend ist als Strukturmerkmal, ist dieses Verhältnis, das die Welt zum Reich Gottes hat. Also, ich sage das mal so, wenn du im Christentum den Gedanken hast, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dann muss ich auf dieser Welt auch nicht alles realisieren, dass es Gott gefällig ist. Ich brauche dann quasi keine Theokratie.
Ja.
Es darf auch Dinge geben, die anders laufen, und man kann das dann zum Beispiel theologisch als Sünde oder als einen noch nicht abgeschlossenen Weg oder wie auch immer interpretieren, aber ich muss nicht jetzt das umsetzen. Mhm. Wenn ich natürlich ein Bild habe, das quasi die Erde eigentlich Gottes Staat ist, der jetzt nach seiner Ordnung, die irgendwelche Priester kennen, organisiert werden muss, dann habe ich ein Schlachtfeld.
Ja, ja. Aber ich finde nicht nur das Was wichtig, sondern auch das Wie. Also nicht nur was wird in dieser Welt oder soll in dieser Welt im Namen des Glaubens umgesetzt werden, sondern eben wie, auf welchem Wege oder in welchem Modus. Und wenn ich das jetzt christlich denke, dann würde ich schon sagen, dass wir gerade durch Jesus Christus auf den Modus der Liebe verpflichtet sind, und das ist gerade ein Weg, der eben Gewalt unterläuft, Gewalt aushebelt, Gewalt überwindet, aber nicht mit Gegengewalt, sondern auf einem ganz anderen, sehr viel höheren Weg, der sich dann auch die Kritik der Brandbeschleuniger der Weltgeschichte nicht mehr zuziehen muss.
Ja, einerseits, also jetzt rein philosophisch würde ich dir da bestimmt recht geben. Mhm. Oder? Wenn man dann schaut, wie sich das geschichtlich entwickelt hat, dann finde ich es eben gar nicht so einfach, weil es da halt immer beides gibt. Also wir haben auf der einen Seite wirklich diese christlichen Gemeinden, die zusammenhalten, die teilen, die sich Obdach bieten etc., ja,
genau,
die auch dort den Staat ersetzen, wo der Staat nicht funktioniert, muss man wirklich so sagen.
Ja.
Und auf der anderen Seite, also mit Konstantin, Kaiser Konstantin, 4. Jahrhundert, haben wir ja dann schon auch die Idee, dass das Kreuz ein Symbol ist, in dem man einen Krieg gewinnen kann, eine Schlacht gewinnen kann.
Mhm.
Das Christentum wird zur Staatsreligion, nicht unbedingt zu einer sehr friedlichen Staatsreligion.
Ja, ja.
Und ich glaube, ab da haben wir ein solches Ineinander von weltlicher Herrschaft und christlicher Kirche, dass das ganz schwer zu trennen ist, wo die Religion jetzt Deckmantel ist und wo sie selbst Antrieb ist für Auseinandersetzungen und Kriege.
Also das würde ich dir sofort zugestehen, und ich glaube auch, diese Beispiele, die darf man nicht unter den Tisch kehren, wenn man aufrichtig mit Zeitgenossen über Religion und Glaube sprechen will. Ich glaube einfach so dieses Pathos dieses neuen Atheismus, Richard Dawkins und andere, die dann eigentlich sämtliche Gräueltaten der Menschheit auf Religion zurückführen wollen und auch sehr unverblümt sagen, dass man die Menschheit von diesem Virus Religion eigentlich befreien müsste, um endlich zu einem friedlicheren, zu einer friedlicheren Welt zu kommen. Ich halte das halte ich wirklich für absolut verkürzt und vereinfacht, gerade auch, weil wir im Rückblick auf das 20. Jahrhundert sagen müssen, einige der schlimmsten Gräueltaten des 20. Jahrhunderts sind eigentlich unter atheistischen oder sicher nicht unter explizit religiösen Vorzeichen passiert. Mhm. Also die Menschheit ist fähig zu Gewaltexzessen, auch ohne sich einen Götternamen auf die Flaggen schreiben zu müssen.
Ja, ich glaube, was man auf jeden Fall davon mitnehmen kann, ist, dass Religion meistens etwas hässlich wird, wenn sie zu mächtig wird.
Mhm. Ja.
Das steht ihr nicht, und damit ist sie irgendwie zu keiner Zeit wahnsinnig gut umgegangen.
Ja.
Deswegen ist mir das auch immer sehr recht, dass wir in einer säkularen Welt leben, in der wir demokratische Verfahren haben etc. und nicht irgendwelche Priesterinnen und whatever über die Geschicke der Welt regieren.
Ja.
Das finde ich auf jeden Fall gut. Du, aber es hat ja noch eine ganz andere Komponente, wenn wir fragen, leben wir mit Religion besser? Ich weiß nicht, also schon mal gehört, es gibt so empirische Untersuchungen, die gemacht werden, wahrscheinlich schon auch Interesse geleitet, aber die kommen zum Ergebnis, dass Menschen, die an eine höhere Macht glauben, die haben in der Regel einen niedrigeren Blutdruck, sind seltener krank und werden schneller gesund.
Ja, ich finde das gut, dass wir jetzt mal von dieser historischen und kollektiven Ebene auf die ganz individuelle Ebene kommen und sagen, ja, geht es eigentlich Menschen mit Religion im Durchschnitt besser oder nicht? Ich finde das sehr spannend. Ja, die Frage ist, wie man sich jetzt diesen Zusammenhang erklärt, gell?
Ja, weil ich glaube, das ist immer ein bisschen die Falle bei solchen Dingen, dass man dann Kausalität und Korrelation zusammenmixt. Also man kann ja sagen, es gibt eine Korrelation, also es gibt eine Entsprechung,
ja,
dass Menschen, die an eine höhere Macht glauben, dann vielleicht einen niedrigeren Blutdruck haben. Mhm. Aber das ist ja jetzt noch keine Erklärung dafür. Wir können ja jetzt nicht sagen, weil Peter an eine höhere Macht glaubt, hat er einen niedrigen Blutdruck. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ist ja kein Grund. Also ein Glaube an eine höhere Macht ist ja nicht blutdrucksenkend per se. Und man müsste dann wahrscheinlich nochmal genau hinschauen, was bedeutet das denn eigentlich? Also diese Religion, die man persönlich haben kann. Mhm. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn Peter so an eine höhere Macht glaubt, dass er sagt, naja, da gibt's eine absolute Gottheit, die hat mir ein Regelwerk gegeben, an das halte ich mich, dann glaube ich nicht, dass das per se blutdrucksenkend ist.
Mhm. Ja gut, aber man könnte das natürlich schon theoretisch unterfüttern und sagen, ja gut, wenn jemand glaubt, dass sein Leben eben nicht dem Zufall ausgeliefert ist, sondern dass Gott da die Finger im Spiel hat und dass nichts passiert, was nicht über den Schreibtisch Gottes gegangen ist und so, das habe ich immer wieder gehört, diese Formulierung. Das kann einem ja schon eine große Lebensruhe geben, dass man so weiß. Ja,
bist
ja,
du dann den Herzinfarkt yeah, kriegst, wenn du merkst, dass es halt nicht stimmt.
Ja, ich versuche ja jetzt, also es ist nicht so, dass ich das so unterschreiben würde. Ich versuche jetzt nur, das mal zu plausibilisieren, zu sagen, das kann natürlich die Lebensgewissheit eines Menschen durchaus stärken, wenn er das Gefühl hat, ja, in meinem Leben läuft's nach Gottes Plan.
Ja, oder, aber jetzt gerade so, sagen wir mal so zu den Zeiten, in die man sich ja immer gerne zurückprojiziert, wo das ganze Abendland noch christlich war, sind ja die Menschen nicht älter geworden und haben auch nicht unbedingt gesünder gelebt. Oder
ja.
Obwohl die noch weniger Zucker gegessen haben als wir. Aber was man doch vielleicht versuchen kann zu unterscheiden, ist, dass wir in der Moderne gewisse Funktionen haben, die Religion nicht mehr übernehmen muss. Also wenn wir jetzt fragen, leben wir mit Religion besser?
Mhm.
Ich glaube, Religion ist in unseren Gesellschaften nicht mehr maßgeblich für Regelwerke, an die wir uns halten.
Mhm.
Dafür haben wir Gesetze, dafür haben wir juristische Verfahren und die sind breit abgestützt und einigermaßen akzeptiert. Religion ist auch nicht mehr so die Organisation des kulturellen Lebens schlechthin. Also natürlich, es gibt noch den Kirchenchor, es gibt auch noch tolle kulturelle Veranstaltungen, die von Religion ausgetragen werden, aber es gibt auch Museen, es gibt auch Konzertsäle, es gibt Kinos, es gibt Netflix, es gibt you name it, oder? Also da ist ganz, ganz viel dazugekommen, wo wir nicht mehr jetzt quasi sagen würden, naja, das Kulturelle ist letztendlich auch religiös unterfüttert immer. Mhm. Aber ich glaube, es gibt diesen dritten Teil, in dem Religion nicht abgelöst wird. Und das ist so diese persönliche Hoffnung und Verankerung, die ein Mensch haben kann, die über das hinausgeht, dass er Freunde und Familie hat.
Ja.
Also das vielleicht dann trägt, wenn sowas ganz, ganz brüchig wird.
Mhm.
Also zum Beispiel in der Scheidung, wo man 2/3 des Freundeskreises und die Familie einbüßt.
Ja.
Was trägt dann noch?
Ja.
Und ich glaube, da sind Religionen, und zwar ganz unterschiedliche Religionen, gute Kandidatinnen, um diese Hoffnung und Verankerung zu bieten.
Mhm, mhm. Ja, das ist eine spannende These, um jetzt diesen empirischen Sachverhalt ein bisschen zu erklären, warum es Menschen mit Religion dann doch irgendwo im Durchschnitt ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser gehen könnte. Ja.
Vor allem, was mich halt daran interessiert, ist, dass sie schneller gesund werden.
Mhm.
Das glaube ich, muss ja irgendwie mit der Zuversicht zusammenhängen oder mit einer positiven Zukunftserwartung.
Ja, ja. Aber ich bin da ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen geteilten Herzens in dieser Hinsicht, weil ich einerseits das doch glaube, dass natürlich die Überzeugung, eine Hoffnung zu haben, die Überzeugung, dass das gegenwärtige Leiden nicht das letzte Wort hat und so weiter, dass das wirklich helfen kann, sich am Leben festzuhalten und eine positive Hoffnung zu entwickeln und so weiter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Christentum jetzt spezifisch eine Religion ist, die unbedingt dazu beiträgt, dass wir besser leben.
Also, ob das Christentum lebensverlängernd ist oder nicht.
Ja, genau. Also ich habe mir
bei Jesus hat es nicht gut geklappt. Nee,
bei Jesus hat es nicht gut geklappt. Und ich habe mir ja mal den Reflex angewöhnt, bestimmte theologische Überzeugungen so an den ersten Christengenerationen auch abzugleichen und zu sagen, ja, wie war das bei denen? Ich denke jetzt in Zeiten der Verfolgung, in denen Christen wirklich massiven Repressalien ausgesetzt sind und massive Risiken eingehen in ihrem Glauben oder durch ihren Glauben, da würde ich sagen, ja, da kann man zumindest nicht unmittelbar sagen, die haben besser gelebt, und Blutdruck senkend hat sich das wahrscheinlich auch nicht ausgewirkt. Also wenn dann die Löwen in die Arena einziehen, ja, ja, dann steigt ja dann der Blutdruck bei jedem auch ein bisschen.
Ja, nee, also auf jeden Fall, das ist geschenkt. Und ich glaube auch, sobald Religion zu etwas wird, was dich in Konflikt bringt mit Staatsmacht etc., ja, hat das bestimmt sehr viele Nachteile. Aber ich versuche trotzdem nochmal diesen anderen Teil stark zu machen. Mhm. Etwas, was vielleicht in Vergessenheit geraten ist, ist, dass für viele Menschen Religionen ursprünglich mindestens immer auch mit Ritualen zusammenhingen.
Ja.
Und wenn du dir jetzt so diese ganzen Life-Coaches anhörst, dann ist das ein Riesenthema. Welche Rituale hast du? Was hast du dir angewöhnt? Wie gestaltest du deinen Morgen? Welchen Rhythmus wählst du? Was sind quasi deine Dinge, die du immer wieder wiederholst?
Ja.
Was prägt deinen Alltag? Und wenn ich jetzt an meine Oma denke, die lebt jetzt nicht mehr, aber die hatte tatsächlich eine Spiritualität, eine Religiosität, die ihren Alltag geprägt hat.
Mhm.
Also die hat am Morgen gebetet, dann hat sie Frühstück gemacht, das war eine Rhythmisierung des Alltags, das vielleicht oft auch normalisierend gewirkt hat, gerade unter großen Stresseinflüssen etc.
Ja, ja. Auch diese Momente der Achtsamkeit, würde man heute sagen, Momente des Debriefings, wo man mal zu sich kommt, wo man durchatmet, wo man irgendwie die Außenwelt wahrnimmt, wo man sich selbst, sein Innenleben wahrnimmt und es im Gebet dann auch artikuliert und so. Im Prinzip kann man sagen, es gibt von fast all diesen Ritualen, gibt es inzwischen so säkularisierte Varianten, wo man versucht, das irgendwie einzuholen unter den Voraussetzungen einer postchristlichen Gesellschaft. So.
Voll. Ich frage mich halt manchmal, wie gut das wirklich klappt.
Mhm.
Weil ich glaube jetzt nicht, dass meine Oma je gedacht hat, wenn ich jetzt nach dem Aufstehen bete, dann wird das mein Leben verlängern. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie das gedacht hat.
Und
die Frage ist, funktioniert es, wenn ich jetzt aufstehe und sage, jetzt meditiere ich mal 30 Minuten, weil das wird mein Leben verlängern?
Ja, und genau, aber das ist eben genau der Punkt, den ich eben diskussionswürdig finde bei dieser Frage, leben wir mit Religion besser und so? Da ist doch diese Funktionalisierung von Religion, wartet gleich um die Ecke, dass man dann quasi dann schlussfolgert, wenn man jetzt merkt, ja, empirisch nachweisbar, mit Religion lebt man besser, dann muss ich mir so eine Religion auch zutun, ja, weil ich dann damit besser lebe. Und dann ist Religion quasi zu einem Mittel eines anderen höheren Zwecks geworden.
Genau.
Und Religion ist irgendwie in meinem Verständnis per Definition, oder ich muss es konkreter machen, Gott ist nach meinem Verständnis eben gerade nichts, was man, an dem man festhalten kann, zu einem dann noch einmal höheren Zweck. Ja?
Also ich glaube, dass das gar nicht nur beim Christentum oder bei Gott so ist, sondern ich glaube tatsächlich, das betrifft Religion insgesamt, dass sie nicht funktioniert, wo sie instrumentalisiert wird.
Ja.
Du hast das mal ganz toll gesagt, als wir über das Glück gesprochen haben. Also quasi, wie wird man glücklich? Hast du gesagt, ja, ganz sicher nicht, indem man Glück jagt.
Ja.
Also wenn du etwas tust, um glücklich zu werden, dann wirst du es eh verfehlen.
Ja.
Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Ähnliches mit der Religion oder der religiösen Praxis.
Mhm.
Also du kannst jetzt schon hingehen und dir irgendwie eine sauteure Yogamatte kaufen und irgendeine Palme in deinem Wohnzimmer aufstellen und ruhige Musik laufen lassen etc. und dir vorstellen, dass das jetzt dein Wellnessleben ist, das dich 10 Jahre älter macht. Höchstwahrscheinlich wirst du dich zu Tode langweilen, weil du es eigentlich nur extrinsisch motiviert machst. Mhm. Nämlich aus einer Angst heraus, dass du sterben könntest. Aus einer Angst heraus, dass du dein Leben nicht voll ausschöpfst, etc. pp.
Ja, ja.
Würdest du es tun, weil du in der Handlung selbst einen Wert erkennst, also quasi im Stillwerden selbst etwas erfährst, was dich bereichert, dann hättest du wahrscheinlich den positiven Side-Effekt, du würdest es ständig durchziehen und es würde dir wahrscheinlich wirklich dein Leben besser machen.
Ja, 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 sehr gut. Finde ich hilfreich, die Erklärung, weil eben auch diese, man kann das ja dann auch, könnte das auf die Spitze treiben und sagen, diese Funktionalisierung von Religion oder von spirituellen Ritualen und so weiter, in unserer Zeit ist mit der Funktionalisierung dann auch die Ökonomisierung des Ganzen sehr nahe, dass man dann, und das wäre dann wirklich ganz absurd, dass dann der Geschäftsmann sagt, du, ich merke, ich könnte meine Leistungsfähigkeit steigern oder die Geschäftsfrau natürlich, ich könnte meine Leistungsfähigkeit steigern, wenn ich jetzt noch solche Zeiten der Stille einbaue in meinen Alltag und wenn ich da noch meditiere, dann kann ich noch 7% mehr Leistungsfähigkeit rausholen und dann unter dem Strich so und so viel mehr Gewinn machen oder so. Das wäre ja dann eine völlige Perversion dessen, was Spiritualität und auch Religion eigentlich meint oder bedeuten könnte. Ja.
Ja, und das ist vielleicht so das Ding, dass die funktionale Perspektive mega interessant ist, um etwas zu beschreiben. Mhm. Also man kann dann Menschen oder Gruppen anschauen und sagen, ah, das, was die hier tun, das hat diesen positiven Effekt auf sie.
Ja.
Aber du selbst kannst quasi dein Leben nicht in dieser Perspektive führen. Mhm. Wenn du dein Leben so führst, dass du sagst, ah, so viel Salz macht das mit meinem Blutdruck und da, das, also quasi wie einer, der sich ständig selbst beobachtet und reguliert dann auch mit Religion macht, dann verpasst du eigentlich das Allerwichtigste, was es überhaupt gibt, ist nämlich ein Leben zu führen. Also, ja, oder? Ja. Du führst es dann eigentlich nicht, sondern du managst es. Also, es ist etwas, wo du nicht unmittelbar drin bist und aufgehst, sondern etwas, das du ständig von außen steuerst. Mhm. Also, du bist dann eigentlich quasi wie eine gespaltene Person.
Ja.
Also, du erlebst gar nicht mehr wirklich, was du tust. Und ich glaube, das ist die große Tragik, wenn wir so diese Selbstverständlichkeit einer Innenperspektive auf das, was wir tun, verlieren.
Ja, ja, sehr schön. Das ist ja, das berührt sich ein bisschen mit Beobachtungen, die ich gemacht habe zur ganzen Social-Media-Kultur, die eben dann diese Momente des Lebens, in denen uns vielleicht Gott einholt oder die Gegenwart Gottes einholt oder in denen wir schon nur mal bei uns selbst ankommen, wenn wir diese Momente noch einmal verwurschten, um das dann auf Social Media zu posten, dann drohen wir eben die Authentizität dieser Momente zu verlieren. Und das ist dann, es gibt übrigens die christliche Variante davon, da gibt's auch schon ganz witzige Persiflagen davon und so. So Leute, die eben ihre stille Zeit, sagt man ja bei den Evangelikalen, so diese Zeit mit Gott beim Bibellesen, so, die das dann halt auf Social Media festhalten. Und da gibt's schon so Ratgeber, wie man das am besten platziert, damit es die tollsten Fotos gibt mit Kerze und Bibel, aufgeschlagene Bibel. Und dann gehen die sich zuerst stylen, damit sie beim Bibellesen dann auch so richtig sexy aussehen und so. Und damit ist natürlich dann, das ist jetzt wirklich so ein Beispiel für die völlige Verarbeitung und Funktionalisierung von etwas, das eben gerade per Definition nicht einem solchen öffentlichen Ziel dienen sollte.
Ja, und ich glaube auch, dass es sogar eigentlich dann dem eigenen Ziel schadet. Also, kennst du das vom Tanzen? Wenn jemand wirklich toll tanzt, dann hat man doch das Gefühl, dass diese Person sich einen Dreck darum schert, was wir jetzt darüber denken, wie sie tanzt.
Ja.
Also ich kenne Männer und Frauen, die können irrsinnig tanzen und was sie alle verbindet ist, dass ich nie das Gefühl habe, dass denen das wichtig ist, dass ihnen jetzt jemand zuschaut.
Genau. Und umgekehrt könnte man sagen, einer, der sich jetzt wahnsinnig Mühe gibt und sich unglaublich konzentriert und auf keinen Fall einen Fehltritt machen will, der wird wahrscheinlich
richtig scheiße aus. Und genau so ist das mit Veganismus und Religion. Ja? Also es ist voll anziehend, wenn jemand tolle Menüs kocht, ohne dass er tierische Produkte drin verwendet. Ja. Ich finde das mega geil. Ich esse das selbst auch wahnsinnig gerne. Ja? Aber sobald das thematisch werden muss und sich mit einem ganzen Weltbild verbindet und man mir Gründe erklärt, also quasi so im Sinne von, hey, wir retten den Planeten, indem wir alle Kichererbsen essen, da hört es irgendwie auf, attraktiv zu sein. Da finde ich es nicht mehr anziehend und ich glaube dann automatisch nicht mehr, dass diese Person glücklich ist. Genauso ist das mit Alkohol trinken. Es ist voll gut, wenn du mal 3 Wochen nichts trinkst oder wenn du fastest. Ja. Ja? Aber wenn du das jedem erzählen musst, dann scheinst du eine innere Not zu haben, die dich irgendwie lähmt und dich sozial zu einem Krüppel macht.
Ja, ja. Und dann scheinst du eben nicht genügend intrinsische Motivation zu haben, um das einfach mit Freude durchzuziehen, sondern du brauchst dann diese externe Bestätigung und Bekräftigung noch. Genau. Und dann geht unter Umständen eben das verloren, was dich eigentlich dazu angetrieben hat oder antreiben sollte. So,
und genau das oder hat man natürlich immer mit diesen Jesus-Freak-Leuten. Also ich denke immer, hey, wenn das so erfüllend ist, dass der Herr Jesus in deinem Herzen wohnt, dann red doch ein bisschen mehr mit ihm und ein bisschen weniger mit mir und sag mir nicht, wo mein Jesus in meinem Herzen wohnt. Oder? Also, weil entweder es macht dich so happy, dass du tatsächlich 3 Zentimeter über dem Boden schwebst, dann hey, genieß es. Aber das andere, das ist doch irgendwie, weißt du, ich finde so, wie Sex was Tolles ist, stelle ich mir aber vor, dass es sehr anstrengend ist, ein Porno zu drehen, weil immer jemand zuschaut, weil du immer performen musst dabei. Mhm. Und genau so wäre es quasi, seine eigene Gottesbeziehung zu funktionalisieren oder seine eigene Meditation zu funktionalisieren oder seinen eigenen Lebensstil mit veganen Produkten zu instrumentalisieren.
Ja, ja. Also ich bin sehr dankbar, dass wir hier jetzt mal wieder ein Porno-Beispiel haben. Das ist schon lange nicht mehr zur Sprache gekommen. Genau, ein treffendes Bild für die Frage von Selbsterfahrung und Vermarktung von Dingen.
Und es hilft mir, einen Schlusssatz zu formulieren.
Sehr schön.
Wenn man Religion so lebt wie Erotik, dann hilft sie, das Leben besser zu machen. Dann ist sie nämlich subtil, sie begleitet alles, sie ist wie ein Flirt.
Ja.
Und man erlebt sie unmittelbar. Wenn man Religion so lebt wie Pornografie, dann macht sie alles gewaltsam und kaputt. Mhm.
Ja, das ist doch mal ein pointiertes Schlusswort. Uns interessiert natürlich, wie ihr darüber denkt. Lebt man mit Religion besser? Lebst du mit Religion besser? Oder hast du dich von religiösen Vorstellungen schon lange verabschiedet und sagst, das war für mich der Befreiungsschlag? Wir wollen mit dir ins Gespräch kommen. Kommentiere auf Facebook, auf unserer Website reflab.ch.
Auf Instagram, das vergisst du ja nämlich immer.
Genau, auf Instagram. Und schreib uns, was du dazu denkst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen.
Tschüss. Reflab.